Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Campusgespräch, dem Interview-Podcast der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich bin Jana Kampe und hier sprechen wir vom studentischen Gesundheitsmanagement der Uni Jena regelmäßig mit spannenden Personen unserer Uni und drumherum, um deren Erfahrungen und Wissen mit Ihnen zu teilen. Hier geht's direkt und indirekt um Gesundheitsthemen. Und in dieser Folge spricht unsere Mitarbeiterin Iris, die zunächst mit einem Praktikum bei uns gestartet ist und dann direkt in die Mitarbeit übergegangen ist, zu dem Thema Ernährung und Nachhaltigkeit. Mit wem sie da genau spricht und worum es ganz genau geht, das erzählt sie uns am besten selbst.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge unseres Interview-Podcasts Campusgespräch. Mein Name ist Iris Weilersbacher, ich studiere Master Psychologie an der Uni Jena und arbeite derzeit als HIWI im SGM-Team. Mein Herzensthema im Studium ist die ganzheitliche Gesundheitsförderung. Und neben der mentalen Gesundheit und der Bewegung spielt dann natürlich die Ernährung eine ganz große Rolle. Was wir essen, beeinflusst nicht nur uns und unser Wohlbefinden, sondern auch das Klima, die Tiere und die Umwelt. Und da unsere Generation oft als die letzte bezeichnet wird, die noch etwas gegen den Klimawandel tun kann, widmen wir uns heute dem Thema nachhaltige Ernährung. Dazu spreche ich heute digital mit Tamara Heinzelmann. Sie arbeitet hier in Jena bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz der DGE-Sektion Thüringen. Hallo Tamara.
Hallo Iris. Ich freue mich, hier zu sein und mit dir mich ein bisschen zu dem Thema unterhalten zu können.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Zu Beginn unserer Gespräche bitten wir immer um einen gemeinsamen Blick zurück. Wie sah denn dein persönlicher Weg zur DGE-Sektion Thüringen aus und welchen Bezug habt ihr in der DGE zur Uni Jena?
Also erstmal mein persönlicher Werdegang. Ich habe ein Bachelorstudium in Hohenheim gemacht, in Ernährungsmanagement und Diätetik. Und habe anschließend dann in Gießen noch Ökotrophologie studiert mit einem kleinen Zwischenaufenthalt in Madrid für ein Auslandssemester. Und bin dann, das war eigentlich Bewerbungsprozess und dann irgendwie darauf gestoßen, dass es die Stelle hier gibt in Jena. Und das fand ich spannend, weil ich arbeite für die Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung hier in Thüringen. Und das hat sich toll angehört, da habe ich mich beworben und jetzt bin ich seit Ende 2018 hier quasi in der DGE-Sektion, beziehungsweise arbeite seit 2018 für die DGE. Da sitzt ja die Hauptgeschäftsstelle in Bonn, habe hier ein tolles Team, arbeite mit tollen Leuten zusammen und wir versuchen die Ernährung ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken hier in Thüringen und ja, genau. Und die enge Zusammenarbeit mit der Uni kommt zum einen dadurch zustande, dass unser Sektionsleiter, der Professor Lokowski, auch gleichzeitig Institutsleiter ist vom Institut für Ernährungswissenschaften, das auch direkt neben uns ist. Also wir sitzen quasi direkt daneben. Und wir machen da auch arbeiten häufiger mit PraktikantInnen zusammen. Also da haben wir häufiger jemanden bei uns mit sitzen. Jetzt gerade während Corona leider ja nicht so wirklich, weil das war einfach schwierig. Und arbeiten auch in verschiedenen Modulen mit und haben da gemeinsame Projekte, die bearbeitet werden. Und ja, die Zusammenarbeit oder die enge Zusammenarbeit mit der Uni ist für uns einfach auch wahnsinnig wichtig, weil wir eben wissenschaftlich fundiert arbeiten und da ist das super, dass das so nah ist und so gut klappt.
Okay, schön, danke schön. Dann sprechen wir heute über das Thema Nachhaltigkeit und Ernährung und das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde und jeder hat irgendwie so eine grobe Vorstellung davon, was es ist. Um jetzt mal ein einheitliches Verständnis darüber zu bekommen, wovon wir sprechen, erstmal die allgemeine Frage, was ist denn Nachhaltigkeit?
Zum sehr unterschiedlichen Verständnis kommt auch einfach dazu, glaube ich, dass sehr viele verschiedene Verständnisse einfach auch im Umlauf sind. Ich finde immer so dieses Grundverständnis ganz schön zu sagen, es geht darum, eine Bedürfnisbefriedigung heute quasi zu gewährleisten, also dass die heutige Generation, dass da die Bedürfnisse befriedigt werden und gleichzeitig aber auch sichergestellt ist und gewährleistet ist, dass das für die zukünftigen folgenden Generationen eben auch weiterhin der Fall ist. Also dass man da das gewährleistet. Da ist, das kann man noch in so verschiedene Dimensionen aufgliedern. Also das ist dann früh in Jahr 1992 oder so war das, da war eine UN-Konferenz in Rio und da wurden so die Säulen der Nachhaltigkeit quasi aufgeschrieben oder definiert. Und das waren damals drei Dimensionen. Und das ist die Dimension Umwelt, die Dimension Wirtschaft und die Dimension Soziales. Das ist auch immer mit der Zeit so ein bisschen, also da gibt es noch andere Dimensionen, da komme ich aber noch darauf zu sprechen, die dann gerade in Bezug auf die Ernährung eben sehr, sehr wichtig sind. Aber das war jetzt mal so das Grundverständnis und da ist das Ziel, dass eben Zusammenspiel daraus dann zu einer allgemeinen Nachhaltigkeit eben führt. Das ist manchmal nicht so einfach, weil das so konträre Vorstellungen gibt, auch in den einzelnen Dimensionen. Aber die sollten grundsätzlich immer zusammengedacht werden, dass man eben auch in den richtigen, also in die richtige Richtung geht damit. Genau. Jetzt müssen natürlich auch die Anforderungen immer so ein bisschen angepasst werden, je nachdem, was eben gerade so Thema ist. Und heute zum Beispiel die Herausforderung mit den planetaren Grenzen. Da gibt es ja so ein Konzept, das ist von Rockström et al. Aus dem Jahr 2015. Also da gibt es so ökologische Belastungsgrenzen. Und wenn die einmal überschritten sind, dann ist das irreversibel. Deswegen sollte man eben, so gut es geht, versuchen, das Handeln so nachhaltig zu gestalten, dass diese Grenzen nicht erst, also dass die gar nicht erst überschritten werden. Es ist leider so, dass es mittlerweile schon so ist, dass ein paar Grenzen schon überschritten sind. Deswegen ist es da halt vor allem noch Schadensbegrenzung. Und bei anderen Grenzen ist es so, dass man da tatsächlich noch in der Situation oder dass wir da noch in der Lage sind, zu vermeiden, dass wir diese Grenzen überhaupt überschreiten. Weil wir haben halt nur den einen Planeten. Und genau.
Ja gut, dann danke für die Erklärung. Dann steigen wir mal auf dieser Grundlage direkt in dein Themenfeld ein, also die Ernährung. Wie hängen denn Nachhaltigkeit und Ernährung zusammen?
Also grundsätzlich lässt sich sagen, dass sie sehr, sehr stark zusammenhängen. Das ist, kann man eigentlich so runtergebrochen sagen, dass Ernährung auch als eine der größten Stellschrauben dienen kann in Bezug auf nachhaltiges Handeln. Also beim Zusammenspiel von Ernährung und Nachhaltigkeit, da kommen zu den drei Dimensionen, die ich vorhin schon erwähnt habe, noch die Dimension Gesundheit dazu und die Dimension Tierwohl. Und die wurden jetzt in einem Gutachten 2020 vom WBAE so festgehalten. Das WBAE ist der Wissenschaftliche Beirat Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlicher Verbraucherschutz. Und die haben quasi diese Dimensionen dann nochmal ein bisschen mehr auf die Ernährung angepasst. Also Gesundheit wurde eigentlich in Verbindung mit Ernährung immer schon mit als Dimension in der Nachhaltigkeitsthematik verstanden. Da kam jetzt beim WWAE-Gutachten eben der Tierschutz noch oder das Tierwohl noch mit dazu. Und da muss man sagen, bei den verschiedenen Dimensionen, also die kann man alle mit Ernährung in Verbindung bringen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Dimension Nummer 1, also oder die erste Dimension Umwelt nimmt, dann hat man da eben Ressourcen, also zum Beispiel Wasser oder Fläche, die eingesetzt und genutzt werden, beziehungsweise auch verbraucht werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also vom Feld bis dann zu uns in den Haushalt. Und da sind dann eben so Ansatzpunkte, sowas wie Bio-Lebensmittel oder Bioproduktion, die angeguckt werden, oder Lebensmittelverschwendung, Verpackungsmüll, Treibhausgase. Also da sind schon viele Punkte, die einfach sehr eng mit der Ernährung da in Verbindung stehen, und Ernährung und Nachhaltigkeit. Dann bei der Dimension Wirtschaft haben wir dann das Thema stabile Erträge und Einkommen für alle, also alle Produzenten. Und das nicht nur heute, sondern auch morgen. Also nicht, dass dann irgendwie hier Preisdumping oder so, dass alles immer günstiger wird und die Leute, also die Bauern, die das erwirtschaften oder auch andere Produktionspersonen, dass die dann einfach nicht mehr in der Lage sind, auch ihr eigenes Leben zu finanzieren, weil ihre Produkte viel zu günstig abgenommen werden zum Beispiel. Das steht dann auch noch in Verbindung mit der Dimension Soziales direkt, weil da geht es eben auch darum, dass der Anbau und die Verarbeitung und der Verkauf fair für alle Beteiligten ablaufen. Da komme ich aber auch später nochmal drauf, was dann also, wie man das mit dem Fair auch nochmal erkennt zum Beispiel. Und dann bei der Thematik Gesundheit ist es einfach so, dass es für alle Personen eben ausreichend ausgewogene und frischen Lebensmittelzugang gibt. Und dass das eben auch eine gewisse Auswahl an Lebensmitteln ist und vor allem auch viele frische und nicht verarbeitete oder wenig verarbeitete Lebensmittel. Weil das tut zum einen der Gesundheit gut und zum anderen eben auch der Umwelt. Und beim Tierwohl, gut, das ist mehr oder weniger klar. Also da geht es dann um eine tierwohlorientierte Nutzhaltung. Und da ist jetzt die Devise, lautet da vor allem weniger, aber besser. Das wird dann aber auch nochmal klar, wenn wir nachher noch zu anderen Punkten kommen. Genau, und da hatte auch die UN im Klimaabkommen 2015 so einen Katalog nachhaltige Entwicklung erstellt mit nachhaltigen Entwicklungszielen. Und das sind insgesamt 17 Ziele, die Sustainable Development Goals. Und die werden nochmal in 5 Kategorien unterteilt. People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Und die kann man auch eigentlich alle irgendwie mit Ernährung in Verbindung bringen. Alle Ziele. Bei manchen ist es offensichtlicher, bei anderen ist das eher nochmal so um eine Ecke gedacht, aber man kann sie doch alle irgendwie mit Ernährung in Verbindung bringen. Ja, da sieht man einfach, dass es geht eigentlich nicht ohne. Also man kann, also Nachhaltigkeit und Ernährung sind so eng verknüpft, dass eben auch ein nachhaltiges Ernährungshandeln sich sehr positiv auf die komplette Entwicklung auswirken würde, also auf die komplette Nachhaltigkeit im großen Sinne quasi, weil man da einfach wahnsinnig viel machen kann. Also über ein nachhaltiges Ernährungssystem kann man eben auch im Bereich nachhaltige Gesellschaft wahnsinnig viel erreichen.
Ich finde, das zeigt auch nochmal schön, dass die Ernährung in mehr Bereichen als die, an die man vielleicht zuerst denkt, wirklich einen starken Einfluss auch hat.
Ja, weil, also man darf das ja nicht vergessen, Ernährung ist ja jetzt nicht nur rein, die sind ja nicht nur rein die Lebensmittel und die Lebensmittelaufnahme, da hängt ja noch so viel anderes mit dran. Der ganze Prozess, bis die Lebensmittel überhaupt mal auf dem Teller sind und die Personen, die damit eingebunden sind. Und ja, das ist viel, viel mehr als nur diese reine Nahrungsaufnahme natürlich. Und was ganz schön ist in Deutschland, ist, dass also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat ja so 10 Regeln für eine gesunde Ernährung oder eine gesundheitsförderliche Ernährung. Und die sind auch ganz eng verknüpft mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also da sind auch alle Regeln, haben quasi das Thema Nachhaltigkeit mit schon integriert in ihre Aussage. Da wird das sehr, sehr stark beachtet. Und das zeigt nur einfach, wie wichtig das Thema ist und wie eng die miteinander in Verbindung stehen.
Ja, super. Ich glaube, auf einige von den Regeln kommen wir wahrscheinlich später noch oder den Empfehlungen.
Ja, so ein bisschen was auf jeden Fall. Genau, da kommen wir noch dazu.
Dann haben wir gerade gehört von dir, dass es also ganz viele Bereiche und gute Gründe gibt, auf nachhaltige Lebensmittel zu achten. Worauf sollte ich als Konsument oder Konsumentin denn direkt beim Lebensmitteleinkauf achten?
Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Punkte, die man ganz einfach schon beachten kann. Da sind auch einige Dinge, die auch zum Beispiel jetzt mit den 10 Regeln der DGE da konform sind. Zum Beispiel ist es immer gut, saisonal einzukaufen, also wirklich die Produkte zu kaufen, die auch gerade Saison haben bei Obst und Gemüse. Weil wenn man sich mal überlegt, bei uns in den Supermärkten ist es ja heutzutage so, dass man eigentlich zu jeder Jahreszeit alles was bekommt. Und wenn man aber auf die Felder kommt, sollte auch klar sein, oder mal auf die Felder schaut, sollte klar sein, dass Erdbeeren im Winter sicher nicht von hier sind und auch nicht Saison haben. Und da sollte man dann lieber andere Produkte eben bevorzugen, die wirklich gerade saisonal sind. Die sind dann auch von den Transportwegen, wenn die eben auch aus der näheren Umgebung kommen, super fürs Klima, weil die Transportwege nicht so weit sind und die auch vom Geschmack und von den Nährstoffen her und so toll sind, weil die dann halt genau dann reif sind, wenn man sie auch im Supermarkt kaufen kann. Ein wichtiges Thema ist, dass man versuchen sollte, sich überwiegend pflanzlich zu ernähren, also dass man schauen sollte, die pflanzlichen Lebensmittel eher in den Vordergrund zu stellen, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte oder auch natürlich Getreideprodukte, Vollkorn super gerne oder auch Kartoffeln oder sowas, weil die weniger in ihrer Produktion weniger Treibhausgase verursachen als jetzt zum Beispiel tierische Lebensmittel. Also das ist dann auch nochmal ein Punkt, wo man ganz gut, finde ich, gucken kann, okay, vielleicht dann doch lieber bei Fleisch und Fisch auf jeden Fall eher drauf gucken, dass die Qualität stimmt und da die Qualität in den Vordergrund stellen und nicht die Quantität. Also dann wieder lieber ein bisschen weniger, aber dafür gute Qualität kaufen. Und genau. Dann auch noch eine sehr gute Möglichkeit, ich finde es auch schön, dass das jetzt immer mehr wird, dass man darauf achtet, eben eher unverpackte Lebensmittel zu kaufen. Also ich meine, es gibt ja jetzt auch so viele so Unverpackt-Läden, aber auch ganz einfach kann man ja durch irgendwelche Stoffbeutel, die man mitnimmt und da das Gemüse und Obst reinpackt oder wenn man zum Bäcker geht, gibt es auch mittlerweile so Brottaschen aus Stoff, die man nehmen kann oder einfach schauen, dass man nicht alles das irgendwie in irgendwelchen Verpackungen eingeschweißt ist oder sowas, sondern immer eher gucken, ob es das vielleicht auch noch in einer Variante gibt, die ein bisschen weniger Verpackungen mit sich bringt. Das wäre noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da einfach auf, wie gesagt, wiederverwendbare Sachen zurückgreifen. Auch eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel, das Leitungswasser in Deutschland hat eine sehr gute Qualität. Und anstatt dann Wasser in Flaschen zu kaufen, einfach eine wiederverwendbare Flasche zu haben aus Glas oder Edelstahl und die dann immer voll zu machen. Also das spart auch auf jeden Fall einiges. Genau, dann sowas wie Palm- oder Kokosöl sollte man eher meiden. Das sind vom Anbau her Lebensmittel, die nicht so toll sind fürs Klima, dadurch, dass das ja häufig in sehr großem Stile in irgendwelchen Monokulturen angebaut wird. Ist das nicht empfehlenswert? Oder wenn das dann doch mal in irgendwelchen Lebensmitteln drin ist, sollte das auf jeden Fall zertifiziertes Kokosöl oder Palmöl sein. Also wirklich mit nachhaltiger Forstwirtschaft verbunden. Und da kann man aber auch zum Beispiel, wenn wir es gerade davon haben, zertifiziert, auf jeden Fall auf Siegel achten. Das ist immer noch ein ganz guter und einfacher Hinweis, zum Beispiel bei Kaffee, Tee oder Kakao sind die Fairtrade-Siegel da eine gute Variante oder auch Schokolade. Da zu gucken, okay, da ist ein Fairtrade-Siegel drauf. Bei Bananen gibt es das ja auch häufig zum Beispiel, dass man dann sagen kann, okay, da weiß man, das wird fair gehandelt. Da kriegen die Leute, die das produzieren, auch wirklich zum Beispiel eine faire Vergütung. Genauso bei Fisch sollte man auf jeden Fall auch die Siegel für nachhaltige Fischerei mit beachten, zum Beispiel das MSC-Siegel. Oder das Siegel vom Stewardship Council sind da welche. Oder auch Bio-Siegel sind natürlich auch Siegel, die zeigen, da wird mit einem größeren Fokus auf Nachhaltigkeit eben die Produktion gewährleistet. Genau. Und sonst immer gut zum Einkaufen mit Rad oder zu Fuß, nicht mit dem Auto, wenn das möglich ist. Wenn man ja sowieso dann Leitungswasser trinkt, braucht man ja auch, muss man ja keine Kisten schleppen. Dann kann man auch mit dem Fuß, zu Fuß oder mit dem Rad, mit einem Körbchen oder sowas laufen. Das geht ja ganz gut. Genau, also das ist auch noch so eine Sache, die man beim Einkaufen gut, finde ich, berücksichtigen kann auf jeden Fall.
Ja, super. Vielen Dank für die Tipps. Da war jetzt auch schon einiges dabei. Du hast gerade schon angesprochen, dass nachhaltige Lebensmittel oft auch besser schmecken. Ist es dann so, dass eine nachhaltige Ernährung auch gesünder für uns ist?
Also ich glaube, das kommt drauf an, was man isst. Also man kann natürlich auch nachhaltige Lebensmittel essen, die nicht gesund sind. Also ich meine, das gibt es ja immer. Wenn ich jetzt nachhaltige Schokolade esse, ist das jetzt auch nicht wahnsinnig gesund. Es gibt aber schon viele Dinge, also gerade wenn man sich so an einer grundsätzlichen Ernährung orientiert, die auch nachhaltig sein möchte, dann hat das auch gesundheitlich viele Vorteile oder positive Aspekte. Da kam jetzt auch immer vermehrt von der Eat Lancet-Kommission die Planetary Health Diet ins Gespräch. Das war immer mal so Thema. Die hatten sich halt damit beschäftigt, wie man quasi eine Ernährung gewährleisten kann, die innerhalb dieser planetaren Grenzen sich bewegt und was das denn auch dann genau bedeuten würde, also wie das denn auch aussehen würde. Und da ist eben, da wird sehr deutlich, dass da zum Beispiel pflanzliche Lebensmittel eigentlich den Großteil ausmachen. Also die stellen das immer da auf so einem Teller, den hat also vielleicht auch hier die ein oder andere schon oder der ein oder andere schon gesehen. Und da ist schon die Hälfte des Tellers nur durch Obst und Gemüse gefüllt. Und dann ist noch ein großer Teil Vollkorngetreide. und dann eben auch noch Produkte wie zum Beispiel Nüsse oder Hülsenfrüchte, die ja auch verstärkt in den Fokus gerückt werden. Und gerade so tierische Produkte, dass das eher wirklich eine Seltenheit ist und eher weniger konsumiert werden sollte. Also wirklich, dass auch hier die pflanzenbetonte Ernährung im Vordergrund steht, dass einfach da pflanzliche Lebensmittel die wesentliche Quelle auch für die Proteinzufuhr sein sollten, Vollkorngetreide für die Kohlenhydratzufuhr und ungesättigte pflanzliche Öle die wesentliche Quelle für die Fettzufuhr. Dass täglich eben auch 5 Portionen Gemüse und Obst verzehrt werden sollten und dass gerade Fisch und Geflügel und sowas, dass das alles eher in moderaten Mengen zu sich genommen werden sollte und gerade bei rotem Fleisch eben deutlich eingeschränkt werden sollte. Genau, und da sind dann auch, also wenn man sich wirklich daran hält, schon alleine durch die Menge an Obst und Gemüse nimmt man natürlich dann viele Vitamine und Mineralstoffe auf. Man hat viele wichtige Ballaststoffe, jetzt auch zum Beispiel durchs Vollkorngetreide, was natürlich auch sehr viele Nährstoffe hat. Dann auch die ungesättigten pflanzlichen Öle haben auf jeden Fall eine bessere Fettsäurezusammensetzung als die tierischen gesättigten Fette. Das ist auf jeden Fall auch ein positiver Aspekt. Und ja, genau, also da ist einfach viele Punkte, wenn man sich wirklich so an so einer Ernährung orientiert, die einfach pflanzenbasierter ist oder pflanzenbetonter, ist das natürlich auch für das eigene Wohlbefinden gut, weil man auch versuchen sollte, auf jeden Fall eher die frischen Lebensmittel zu verwerten, also unverpackt und vor allem auch unverarbeitet, also nicht so hochverarbeitete Lebensmittel, weil hochverarbeitete Lebensmittel häufig auch viel Salz, Fett und Zucker enthalten. Nicht alle, aber schon viele. Also es gibt mittlerweile auch welche, die sind verarbeitet und sind trotzdem noch super von der Zusammensetzung her, aber es sind halt auch viele Sachen, die verarbeitet sind und einfach dann da zu viel Fett und Zucker zum Beispiel jetzt beinhalten. Ja, gerade so auf die Gesundheit gesehen oder so auch so diese gesellschaftlichen Erkrankungen, die ja jetzt verstärkt über die letzten Jahrzehnte da immer mehr in der Gesellschaft quasi sich verankert haben, ist es schon sinnvoll, da auf eine pflanzenbasierte Ernährung zu schauen und dadurch natürlich dann im gleichen Zuge auch noch was Gutes für die Umwelt und ja, fürs Thema Nachhaltigkeit zu tun.
Okay, ja, dann können wir festhalten, wenn eine nachhaltige Ernährung einfach sehr pflanzenbasiert ausfällt, man auf Zusätze und so weiter achtet, dass es dann durchaus sehr gesund ist. Da hat sich bei mir vor allem beim Thema, dass tierische Lebensmittel eher in geringen Mengen konsumiert werden, stellt sich so die Frage, wie ernährt sich denn so der oder die Durchschnittsdeutsche? Da wird ja oft so klischeemäßig eher gesagt, dass da 3-mal am Tag irgendwie Fleisch und Wurst auf den Teller kommt. Daher auch die Frage, als wie nachhaltig wäre diese Ernährung zu beurteilen?
Also grundsätzlich lässt sich sagen, wenn man das jetzt wieder vergleicht mit diesem Teller, ist die Verteilung auf dem Teller des Durchschnitts oder der Durchschnittsdeutschen noch nicht so, wie das gewünscht wäre. Also da sind tierische Produkte schon noch sehr, haben da schon noch einen sehr, sehr großen Anteil, auch täglich. Und auch jetzt zum Beispiel im Ernährungsbericht der DGE von vergangenem Jahr, da war auch zu sehen, dass zwar in ein paar Bereichen sich der Konsum bestimmter Lebensmittelgruppen gesteigert hat, ein bisschen zum Beispiel beim Gemüse. Gleichzeitig ist aber auch bei Schweinefleisch und Alkohol zum Beispiel der Konsum ein bisschen runtergegangen. Aber es gab eben auch zu sehen, dass weiterhin bei anderen Fleischsorten, jetzt zum Beispiel bei Rindfleisch, Kalbfleisch, auch Geflügel, und auch zum Beispiel Käse, dass das eher angestiegen ist, der Verbrauch, und Obst zum Beispiel gesunken ist. Also man sieht, dass da schon auf jeden Fall das einiges zu tun. Derzeit wird laut dem Fleischatlas von 2021 verzehren pro Person werden etwa 60 Kilogramm Fleisch verzehrt. Das ist halt schon sehr viel. Also laut dem Klimaatlas oder dem Fleischatlas, da ist die Aussage von Klimawissenschaftlern, dass das eigentlich maximal so 15 Kilogramm sein sollten. Und gleichzeitig werden 15 Kilogramm Fisch und Meeresfrüchte verzehrt. Das sollte auch nochmal fast halbiert werden. Ich denke mal, das ist aufs Jahr gesehen. Das wäre sehr viel auf den Monat gesehen. Und dafür wird aber auch gleichzeitig zu wenig Vollkorn oder auch Gemüse und Obst und unverarbeitete Lebensmittel verzehrt und zu viele verarbeitete Lebensmittel. Also da ist auf jeden Fall deutlich, dass da noch viel gemacht werden kann und auch sollte. Also dass es wirklich so in die Richtung geht, Qualität statt Quantität. Gerade bei den tierischen Lebensmitteln weniger, aber dafür bessere Qualität und auch eher die unverarbeiteten Lebensmittel, weil, wie gesagt, die Verarbeiteten verbrauchen halt auch einfach wahnsinnig viele Ressourcen durch die ganzen Verarbeitungsschritte, die durchlaufen. Ja, also gerade hinsichtlich Nachhaltigkeit wäre da auf jeden Fall noch, gibt es auf jeden Fall noch Punkte, viele Punkte, an denen man ansetzen kann in dem Bereich. Definitiv.
Ja. Wir sind ja in einer sehr privilegierten Lage, wo es ziemlich einfach ist, sich keine Gedanken um Nachhaltigkeit zu machen und einfach aus Bequemlichkeit oder auch aus Preisgründen wenig nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen. Also du hast vorhin schon angesprochen, es stehen im Supermarkt mehr oder weniger immer die gleichen Produkte zur Auswahl. Man kann Erdbeeren im Winter kaufen. Es gibt sehr günstige Produkte aus fragwürdiger Herstellung immer, also billiges Fleisch, günstiger Kaffee. Und meine Frage wäre, wie kann man dann ein Bewusstsein dafür schaffen, dass dieser Luxus, der für uns irgendwie selbstverständlich ist, auf Kosten der Umwelt, der Tiere und der Menschen kommt?
Ja, gute Frage. Also ein Großteil, glaube ich, davon sind sowas, um wirklich das Bewusstsein zu schaffen, weil da bringt es ja nicht einfach was jetzt irgendwie Dinge zu ändern, ohne irgendwie auch wirklich bei den Leuten das nachhaltig zu verankern, dass das auch langzeitig so gelebt wird. Ich denke, da sind auf jeden Fall Kampagnen oder Maßnahmen immer ganz wichtig. Ein ganz großer Punkt ist auf jeden Fall Fridays for Future, die, glaube ich, da schon sehr viel geleistet haben in den letzten Jahren, weil das einfach so präsent war. Also das war ja medial präsent. Ich glaube, es gab niemanden, der da irgendwie drum herum kam. Und dadurch haben sich bestimmt auch schon viele Menschen mehr mit dem Thema beschäftigt oder wurden auch dazu, weiß ich nicht, auch gerade von den jüngeren Generationen, die ja sich da sehr engagieren, vielleicht, dass da auch die älteren Generationen dann so ein bisschen mit in die Verantwortung gezogen wurden und auch gesagt wurde, hier beschäftigt euch mit dem Thema, dass es auch wichtig ist, zum Beispiel, dass die Politik da auf jeden Fall stärker in die Verantwortung geht und versuchte auf allen Ebenen Veränderungen zu erreichen. Also die Politik hat ja dadurch, dass sie eben Gesetze verabschieden können und auch Investitionen machen können, tätigen können, die Möglichkeit, da wirklich auch langfristig Dinge zu verändern und Dinge mit auf den Weg zu bringen, weil es halt auch einfach so ist, dass jetzt VerbraucherInnen die Probleme alleine nicht lösen können. Es ist natürlich trotzdem wichtig, dass jeder bei sich selbst oder jede bei sich selbst anfängt, also dass man wirklich auch das eigene Handeln hinterfragt und auch im Kleinen schon Veränderungen startet. Aber das muss natürlich auch gemeinschaftlich auf kompletter gesamter Ebene passieren, damit da wirklich langfristig dann Veränderungen kommen. Auch dass jetzt in der Industrie sich Dinge verändern. Natürlich, wenn die Nachfrage sich verändert, ändert sich auch das Angebot. Aber es gibt ja trotzdem Sachen, die man von vornherein einfach direkt ändern kann. Zum Beispiel, dass man guckt, dass weniger Verpackungsmüll oder sowas überhaupt entsteht oder bestimmte Kampagnen auch einfach fördert und da ein bisschen unterstützt oder subventioniert, wenn es Kampagnen oder Ideen gibt, die dann ein hohes Potenzial haben, eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Was auch immer wichtig ist, das ist vor allem bei uns in der Arbeit auch immer zu sehen, ist, dass gesundheitsförderliche und eben auch nachhaltige Verhaltensweisen am besten schon so früh wie möglich quasi integriert werden. Also dass das schon bei Kindern und Jugendlichen mit in die Verhaltensweisen verankert wird. Also dass sie das von vornherein so kennenlernen, dass das einfach zusammengehört. Und danach arbeiten wir eben auch bei uns und auch die DGE hat jetzt zum Beispiel für die Gemeinschaftsverpflegung auch Qualitätsstandards mit Empfehlungen. Die wurden jetzt auch überarbeitet vergangenes Jahr und da ist jetzt auch die Nachhaltigkeit ganz groß in den Fokus gerückt. Also es zieht sich wie so ein roter Faden durch das ganze durch die ganze Broschüre in verschiedenen Lebenswelten. Also die gibt es für die verschiedenen Lebenswelten, Kita, Schule und auch dann Krankenhaus und Seniorenheime und sowas. Also wirklich, dass ja die ganzen Lebenswelten mit abgeholt werden. Und da sieht man, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist. Wer das von vornherein lernt, da ist das einfach drin, da ist das normal, da gehört das dazu. Deswegen sollte man da halt gucken, dass man natürlich jetzt die jetzt bereits Erwachsenen bildet und da nochmal mehr verstärkt in die Thematik Ernährungskommunikation auch geht und nicht alles immer mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern da auch wirklich versucht, da so ein bisschen in den Austausch zu kommen und den Leuten halt einfach Werkzeug zu geben, dass sie verantwortungsvolle Entscheidungen treffen können. Also, dass sie wirklich in der Lage sind, für sich selbst bewusste und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Genau, nächstes Jahr kommt auch noch Unterrichtsmaterial raus zum Thema Ernährung und Nachhaltigkeit, damit eben auch SchülerInnen schon eben in den jungen Jahren die Zusammenhänge verstehen und wissen, was da so abläuft. Ja, und gerade auch im Thema oder hinsichtlich der Politik hat auch dieses WBAE-Gutachten, also dagegen, es geht es eben um eine Politik für eine nachhaltigere Ernährung und die haben auch dann für die Politik 9 zentrale Empfehlungen ausgegeben, die helfen könnten, eine integrierte Politik für eine nachhaltigere Ernährung zu schaffen. Also dass das quasi dann in die Richtung geht, eine Ernährungspolitik zu entwickeln, die einfach langfristig nachhaltig ist und auch eine faire Ernährungsumgebung gestaltet. Also da wurde jetzt viel, viel getan, auf jeden Fall auch in den letzten Jahren, um da auch der Politik so ein bisschen aufzuzeigen, hier, das sind Möglichkeiten, da könnte man ansetzen an den verschiedenen Punkten, damit die dann wiederum dementsprechend Gesetze erlassen oder Investitionen tätigen und das auch der Gesamtbevölkerung dann nochmal so ein bisschen mehr vor Augen führen oder ja, ein bisschen unterstützen und anstupsen, dass es in die richtige Richtung geht.
Ja, super interessante Punkte. War jetzt auch für mich viel Neues dabei. Und auch interessant, diese ganzheitliche Betrachtung, wie du es beschrieben hast, dass es eben von Politik und Individuen Veränderungen kommen muss. Mhm. Genau. Unsere Zuhörer und ZuhörerInnen sind ja vor allem Studierende. Mhm. Für uns ist also auch interessant, wie eine nachhaltige Ernährung mit einem kleinen Budget aussehen kann. Hast du dazu Tipps, vielleicht auch aus eigener Erfahrung noch?
Ja, also auch aus eigener Erfahrung ein bisschen natürlich. Da ist auch wieder, also ich kann das nur häufiger wiederholen, es ist wieder so, pflanzenbasierte Ernährung ist auch hier schon mal ein guter Tipp, weil das einfach auch günstiger ist. Also wenn man jetzt nicht immer Unmengen an tierischen Produkten kauft und dabei tierischen Produkten oder allgemein halt auch einfach gucken, Qualität statt Quantität. Also wie lieber irgendwie einmal die Woche gutes, qualitativ gutes Fleisch oder Fisch, also wenn wir jetzt gerade von den Flexitariern oder den Mischköstlern sprechen, anstatt jetzt dreimal die Woche irgendwelche billigen Varianten zu kaufen, genauso auch bei anderen, bei Süßigkeiten oder sowas, dann lieber irgendwas, was nachhaltig ist, also zum Beispiel fairer Kakao oder sowas, was mit fairem Kakao gemacht ist, nachhaltige Schoki und dann lieber sich die halt irgendwie einteilen über die Woche, anstatt die ganze Tafel zu essen. Auf einmal, da kann man dann sich dann auch vielleicht was leisten, was qualitativ ein bisschen oder ja auch ein bisschen vielleicht mehr kostet. Dann aber auf jeden Fall gute Punkte sind zu gucken, dass man die Lebensmittelverschwendung minimiert, also von den Mengen her so kauft, dass man, also was man halt auch wirklich verbrauchen kann. Da ist auch wichtig zu sagen, dass auch Sachen, die übrig bleiben, also auch Reste oder Lebensmittel, die schon reif sind oder ziemlich reif oder auch Macken haben oder so, häufig noch gut verwendet werden könnten, können in anderer Form, also zum Beispiel für Marmelade. Also man kann ja auch Sachen dann noch einkochen oder mit altem Brot kann man auch total viel machen oder so ganz dunkle Bananen, dann backt man halt ein Bananenbrot, das ist ja auch super lecker. Kann ich jedem empfehlen, mag ich selbst auch sehr gerne. Oder dann auch, dass man guckt aufs Mindesthaltbarkeitsdatum. Also wie lange sind Sachen denn haltbar? Und Mindesthaltbarkeit heißt nicht, oh Gott, ich muss jetzt weggeworfen werden, wenn das da um einen Tag überschritten ist. Da ist es immer wichtig, irgendwie den gesunden Menschenverstand an den Tag zu legen und das Produkt sich dann erstmal, also wenn wir jetzt mal das Beispiel Joghurt nehmen, kann man das erstmal aufmachen und angucken. Wenn das noch normal aussieht, kann man mal dran riechen. Wenn es noch normal riecht, kann man es mal probieren. Und dann, also in der Regel Joghurt zum Beispiel, also es sind viele Produkte, die viel länger haltbar sind, als das Mindesthaltbarkeitsdatum das jetzt sagt. Da muss man einfach dann individuell entscheiden, sich das angucken und wirklich schauen, wie riecht es, wie schmeckt es, wie sieht es aus. Genau, einfach da ermutigen, nicht immer alles gleich in die Tonne zu kloppen, nur weil es irgendwie jetzt um einen Tag über Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Was anderes ist es beim Verbrauchsdatum. Das gibt es ja auch noch. Das ist ja häufig bei Fleisch oder Fisch mit drauf. Das ist tatsächlich so, das sollte dann auch nicht mehr verzehrt werden, wenn das Verbrauchsdatum überschritten ist. Weil da reden wir halt nochmal von ganz anderen hygienischen Gegebenheiten. Ja, genau. Also, dass man da einfach so ein bisschen schaut, dass man da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht. Was auch immer schöne Sachen sind, finde ich, ist sowas wie zu sagen, okay, man nimmt, jetzt wenn wir beim Thema Superfood sind oder sowas, gibt es halt heimische Alternativen, die häufig viel günstiger sind und total, also sehr ähnliche Inhaltsstoffe haben. Da ist Leinsamen, finde ich, immer ein super Beispiel. Dann nimmt man lieber die heimischen Leinsamen anstatt die teuren Chiasamen, die noch eine weite Anreise haben. Und da ist solche Geschichten sind immer schon ganz toll. Oder dann auch ein großes Thema ist, finde ich, Foodsharing. Also da kann man auch viel mitmachen. Es gibt es ja groß angelegt, organisiert. Es gibt auch Gruppen bei Facebook, habe ich gesehen, die sowas machen. Also die dann sagen, hey, ich habe irgendwie viel zu viel gekocht, möchte jemand kommen und sich was abholen. Allgemein ist es so, dass frisch gekocht, selbstgekochte Sachen häufig günstiger sind. Also eine selbstgemachte Pizza ist in der Regel günstiger als eine TK-Pizza auf die Menge gerechnet. Weil das Mehl und alles, also da gibt es einfach viele Möglichkeiten, in denen man irgendwie was machen kann. Man kann natürlich auch größere Mengen kochen und einfrieren. Wenn jetzt gerade irgendwas im Angebot ist, was Nachhaltiges oder frische Lebensmittel, dann kauft man das, blanchiert, also schnippelt das, blanchiert das, friert das ein, dann kann man es später noch verwenden. Genau, also einfach so ein bisschen, ja, verschiedene Dinge oder auch irgendwelche Gartenprojekte, in denen man sich beteiligen kann. Da arbeitet man dann mit und kann dann ein bisschen was von der Ernte mitnehmen. Also da hat man dann auch gleich verschiedene Aspekte, die man so noch mit dabei hat. Ja, genau. Also, zum Thema Abfallvermeidung vielleicht noch nicht nur das Mindesthaltbarkeitsdatum beachten, sondern auch so Sachen, die regelmäßig den Kühlschrank aufräumen und sich auch mal damit beschäftigen, wie Lebensmittel richtig gelagert werden. Weil das ist halt auch ein Problem. Wenn man Lebensmittel falsch lagert, neigen die halt auch dazu, schneller schlecht zu werden. Und wenn man sich da aber einmal mit beschäftigt, zum Beispiel, wie der Kühlschrank richtig eingeräumt wird, welches Obst und Gemüse gehört denn überhaupt in den Kühlschrank oder nicht. Da findet man im Internet ganz coole so Abbildungen, genau, dass man da einfach ein bisschen sich mal informiert und dann die Sachen so lagert, dass sie halt auch so lange wie möglich haltbar sind. Da hat man dann auch mehr davon. Genau. Ich glaube, das war meine Ideen jetzt. Das war auch ganz schön viel. Ach ja, und man kann natürlich auch Energie beim Kochen und Backen sparen. Restwärme verwenden oder auch gucken, dass man jetzt nicht die größten Energieschleudern da hat als Küchengeräte zum Beispiel.
Ja, super, danke für die Tipps. Das war ja schon sehr vielseitig und ja, ganz viele Möglichkeiten, auch mit wenig Geld Sachen zu haben, auf die man einfach umsetzen kann. Mhm. Genau, dann nähern wir uns schon dem Ende des Podcasts. Bevor wir zu unserer Abschlussfragerunde kommen, hätte ich noch die Frage an dich, dass ich mir vorstellen kann, dass auf euch als DGE-Mitarbeitende so ein kleiner Druck lastet, was vorbildliche, nachhaltige Ernährung angeht. Daher die Frage, falls du teilen möchtest, wie du dich ernährst und ob du noch ein Gericht als Inspiration mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilen möchtest.
Also ich persönlich ernähre mich vegetarisch. Das teile ich auch gerne. Man muss natürlich immer aufpassen, wie viel Süßigkeiten man in Gegenwart anderer Leute isst. Nee, also Spaß. Also ich weiß schon, was du damit meinst, aber also ich habe kein Problem damit. Ich ernähre mich vegetarisch, auch noch gar nicht so lange. Habe mich da aber dann dafür entschieden, nachdem ich lange flexitarisch gelebt habe. Genau, und ich koche super gerne. Das habe ich auch erst irgendwann im Laufe letzten Jahres mal gefunden. Ein Rezept, das ist ein Blumenkohlsalat. Also da wird Blumenkohl im Ofen geröstet mit Haselnüssen und glatter Petersilie und ein bisschen Sellerie ist noch mit drin, also Stangensellerie. Und dann so ein bisschen gewürzmäßig ist das, glaube ich, so eine Mischung aus so Piment, Zimt und sowas und Zitronensaft und Olivenöl und so eine Geschichte. Das ist so ein bisschen eher, würde ich jetzt, glaube ich, eher so aus der Ecke Israel oder so, also so die Richtung. Also es, ja, finde ich jedes Mal großartig. Ich denke immer, oh, Blumenkohl, aber Blumenkohl ist eigentlich so aus dem Ofen sehr lecker. Kann ich nur empfehlen.
Klingt sehr, sehr gut. Ich glaube, Blumenkohl hat auch noch bis November Saison. Also wer dein Rezept mal ausprobieren möchte, kann den auch noch wunderbar frisch und regional einkaufen.
Genau, dann kommen wir zum Abschluss zu unseren drei schnellen Fragen, die wir immer teils inspiriert von anderen Podcasts zum Ende des Gesprächs stellen. Die erste Frage wäre, wenn du deinem früheren Studentinnen-Ich jetzt im Rückblick etwas mitteilen könntest, was wäre das?
Also bei mir war Zeitmanagement immer ein großes Problem. Das kann ich ganz ehrlich so sagen. Ich würde mir selbst sagen, nein, Tamara, es stimmt nicht, dass du unter Druck besser arbeitest. Es ist durchaus in Ordnung, wenn Dinge fertig sind, einige Tage bevor die Frist endet. Das wäre, glaube ich, so mein Rat an mich selbst, um mir selbst ein bisschen Nerven und Stress zu sparen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Zuhörenden gerade Anklang findet. Was ist denn dein Lieblingsort in Jena?
Also ich wohne ja selbst nicht in Jena. Deswegen, ich bin vor allem immer im Büro, wenn ich in Jena bin. Ich bin aber auch sehr, sehr gerne, das hat sich auch irgendwie noch, also vor Corona war das häufiger so, wenn wir irgendwelche Termine hatten früh. Ich bin sehr gerne bei meiner Kollegin zu Hause. Die hat ein schönes Zuhause und eine tolle Familie. Und da bin ich sehr gerne, wenn ich dann, wenn ich in Jena bin. Genau.
Ja, schön. Und als abschließende Frage, stell dir vor, am Campus, vielleicht sogar direkt vor der Mensa, hängt ein riesengroßes leeres Plakat und du dürftest bestimmen, was eine Woche lang darauf abgebildet sein soll. Ob in Text oder Bildform, ist dabei egal. Was wäre das?
Also ich würde da ein Zitat anbringen von Gandhi. Be the change you want to see in the world. Einfach nochmal, um darauf zurückzukommen, dass man mit Veränderungen am besten immer bei sich selbst startet.
Ja, sehr schön. Das passt ja auch sehr gut zur heutigen Folge.
Genau, das dachte ich mir auch.
Wunderbar. Ja, liebe Tamara, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Einblicke und Tipps für eine nachhaltige Ernährung. Es war sehr schön und ja, sehr informativ auf jeden Fall.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die schöne Leitung und Moderation.
Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge des Campus-Gespräch. Ich hoffe, dass für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, viele Tipps und Gedankenanstöße dabei waren. Und nochmal ein großes Danke an Tamara Heinzelmann, dass sie uns so spannende Einblicke gegeben hat. Ja, wie Tamara auch schon angesprochen hat, ist das Thema Nachhaltigkeit und Ernährung natürlich noch sehr viel umfassender als das, was wir jetzt in dieser Folge abhandeln konnten. Wer sich also zu einzelnen Themen nochmal näher belesen möchte, der findet in den Shownotes Links zur Bundeszentrale für Ernährung mit weiterführenden Hinweisen, unter anderem zur Planetary Health Diet, zum Foodsharing oder zum richtigen Lagern von Lebensmitteln.
Ja, und nun auch von meiner Seite nochmal vielen Dank Iris und Tamara Heinzelmann für dieses wirklich spannende, informative Gespräch. Wer mehr Informationen zum studentischen Gesundheitsmanagement sucht, findet diese zum Beispiel auf unserer Website www.gesunde.uni-jena.de oder auch auf Instagram. Dort heißen wir gesunde.uni.jena. Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund!